Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist der Kurzwellensender, die Stimme von Türkei. Im Studio in Ankara begrüßen Sie
Murat Gökmen
und Hüseyin Bol. Sie empfangen unsere Morgensendung über die Satelliten Türksat 3a, Türksat 4a und Galaxy 19, unsere Mittagssendung im 19-Meter-Band auf 15.350 kHz und unsere Abendsendung im 31-Meter-Band auf 9.840 kHz. In unserer einstündigen Sendung bringen wir nach den Nachrichten die Sendereien, ruhmreiche türkische Sportler, Thema des Tages und Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Nun die Meldung, meine Damen und Herren.
Der Sprecher des türkischen Außenministeriums, Öncü Keçeli, hat bekannt gegeben, dass die bürokratischen Vorbereitungen für die Aufnahme des direkten Handels zwischen Türkei und Armenien im Rahmen des Normalisierungsprozesses zum 11. Mai abgeschlossen wurden. Keçeli veröffentlichte diese Mitteilung auf seinem Social-Media-Account und bezog sich dabei auf die vertrauensbildenden Maßnahmen im Zusammenhang mit dem seit 2022 laufenden Normalisierungsprozess zwischen beiden Ländern. In seiner Erklärung merkte Keçeli an, dass die bürokratischen Arbeiten zur Umsetzung des direkten Handels zum 11. Mai 2026 abgeschlossen seien und erläuterte die Details der neuen Verordnung. Dank der neuen Verordnung kann nun in den Dokumenten als endgültiger Bestimmungsort oder Ursprungsort von Waren, die von Türkei über ein Drittland nach Armenien oder von Armenien auf demselben Weg nach Türkei transportiert werden, Armenien-Türkei angegeben werden. Die technischen Arbeiten zur Grenzöffnung werden fortgesetzt. Keçeli ging auch auf den Prozess zur Öffnung der Landesgrenze zwischen beiden Ländern ein und betonte, dass die notwendigen technischen und bürokratischen Vorbereitungen für die Öffnung der gemeinsamen Grenze noch andauern. Mit Blick auf die türkische Friedensvision für die Region erklärte Keçeli, angesichts der historischen Chance, die sich bietet, dauerhaften Frieden und Wohlstand im Südkaukasus zu stärken, wird Türkei weiterhin zur Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen und zum weiteren Ausbau der Zusammenarbeit zum Wohle aller Länder und Völker der Region beitragen.
US-Präsident Donald Trump und der chinesische Präsident Xi Jinping werden in Peking zusammentreffen, um wichtige Fragen zu erörtern, die eng mit dem globalen Gleichgewicht verknüpft sind. Auf dem Gipfeltreffen werden zahlreiche strategische Themen behandelt, von den Spannungen zwischen den USA und dem Iran über den Handelskrieg bis hin zur Taiwan-Frage und Atomwaffen. Die chinesische Hauptstadt Peking bereitet sich auf einen historischen Gipfel vor der die Zukunft der Weltpolitik und Wirtschaft prägen wird. Das Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping ist von großer Bedeutung, da es der erste Besuch eines US-Präsidenten in China seit 2017 ist. Die Spannungen zwischen den USA und dem Iran stehen im Mittelpunkt. Eines der brisantesten Themen des Treffens ist die jüngste Eskalation der Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Trump, der den Gipfel zuvor mit der Begründung Krieg verschoben hatte, plant, die Iran-Frage zu entschärfen, doch die Unsicherheiten der Region bestehen weiterhin. Die wirtschaftlichen Kosten der anhaltenden Spannung und die Risiken in der Straße von Hormuz sind wichtige Faktoren, die beide Staatschefs zu einer Lösung bewegen. Aufgrund der Energiekosten und technologischer Beschränkungen wird erwartet, dass Peking auch seine Besorgnis über die Instabilität in der Region zum Ausdruck bringen wird. Vor dem Besuch erklärte US-Präsident Trump, er habe mit seinem Kollegen Xi telefoniert und gesagt, wir freuen uns beide auf dieses Treffen, es wird großartig. Diese Aussagen weckten nach einem angespannten diplomatischen Prozess positive Erwartungen an den Gipfel. Die Taiwan-Frage, seit Jahren eines der heikelsten Themen zwischen den beiden Ländern, wird im Mittelpunkt des Morgentreffens stehen. Peking wird voraussichtlich fordern, dass Washington seine Unterstützung für Taiwan reduziert. In diesem Sommer gelten die Signale der Trump-Regierung, Waffenlieferungen an Taiwan einzuschränken, als wichtige diplomatische Geste im Vorfeld des Treffens. Die USA und Chinas Bemühungen um eine Diversifizierung seiner Exportmärkte werden den wirtschaftlichen Aspekt des Gipfels prägen. Angesichts des Drucks, den die USA mit ihrer Zollpolitik auf andere Länder ausüben, weisen Experten darauf hin, dass die Beschlüsse dieses Treffens die Regeln des Welthandels neu definieren könnten. Die Ergebnisse dieses historischen Gipfels werden voraussichtlich langfristige Auswirkungen nicht nur auf die bilateralen Beziehungen, sondern auch auf die globalen Sicherheits- und Wirtschaftspolitik haben.
Der Iran werde ohne 5 Mindestgarantien nicht in eine zweite Verhandlungsrunde mit den Vereinigten Staaten eintreten. Teheran fordert ein Ende des Krieges, insbesondere im Libanon, sowie eine Aufhebung der Sanktionen und die Freigabe eingefrorener iranischer Vermögenswerte. Iranische Regierungsvertreter fordern zudem Entschädigung für Kriegsschäden und die Anerkennung der Souveränitätsrechte über die Straße von Hormus. Die Nachrichtenagentur FAS berichtete, Teheran habe diese Forderungen über pakistanische Vermittler übermittelt.
Von der Stimme Türkiyes hören Sie weitere Nachrichten.
Der ehemalige Präsident der Europäischen Kommission Jean-Claude Juncker hat behauptet, dass während des Höhepunkts der griechischen Wirtschaftskrise ein namentlich nicht genannter Finanzminister eines EU-Mitgliedstaates vorgeschlagen habe, die Akropolis zu verkaufen, um Schulden zu begleichen. In der Dokumentserie Stor Schlistio, die auf Sky TV ausgestrahlt wurde, erklärte Juncker, dieser Vorschlag sei während einer Sitzung der Eurogruppe unterbreitet worden. Ohne zu präzisieren, ob der Vorschlag wörtlich oder metaphorisch gemeint war, weigerte sich Juncker, den Namen der Person preiszugeben, die den Vorschlag gemacht habe, gab aber an, dass es sich um eine Frau handelte. Juncker, der die Eurogruppe von 2005 bis 2013 leitete, beschrieb den Moment mit folgenden Worten: Ich erinnere mich, dass einige Finanzminister bei Eurogruppensitzungen vorschlugen, die Akropolis zu verkaufen, um Geld aufzutreiben. Ich sagte ihnen, seid still. Juncker erzählte diese Anekdote, um die gravierenden Folgen der Unterbewertung des griechischen Haushaltsdefizits kurz vor Ausbruch der Krise 2009 zu verdeutlichen. Nach Angaben von Juncker habe Griechenland nach dem Eingeständnis seines Datenfehlers einen massiven Vertrauensverlust erlitten. Das war ein gewaltiger Fehler, nachdem Griechenland zugegeben hatte, andere in die Irre geführt zu haben, genoss es kein Vertrauen mehr. Das war das eigentliche Problem. Deshalb konnte jeder über Griechenland sagen, was er dachte. Juncker unterstrich, wie extrem solche Vorgehensweisen in Krisenzeiten werden können, wenn das Vertrauen erschüttert ist.
Ein Kolumnist von der New York Times hat unter Berufung auf Gespräche mit ehemaligen Häftlingen sowie auf Erkenntnisse von Menschenrechtsorganisationen erklärt, dass palästinensische Gefangene weit verbreiteter sexueller Gewalt durch israelische Gefängniswärter, Soldaten, Siedler und Verhörbeamte ausgesetzt gewesen seien. In einer am Sonntag veröffentlichten Kolumne mit dem Titel »Das Schweigen über die Vergewaltigung von Palästinensern« schrieb der Kolumnist Nicholas Christoph, er habe mit 14 palästinensischen Männern und Frauen gesprochen, die berichteten während ihrer Inhaftierung oder bei Angriffen durch israelische Sicherheitskräfte und illegale Siedler sexuellen Übergriffen und anderen Misshandlungen ausgesetzt gewesen zu sein. Christoph erklärte, es gebe keine Beweise dafür, dass israelische Führungspersonen Vergewaltigungen angeordnet haben. Unter Verweis auf einen Bericht der Vereinten Nationen argumentierte er jedoch, israelische Behörden hätten einen Sicherheitsapparat geschaffen, in dem sexuelle Gewalt zu einem Standardverfahren geworden ist. In dem Artikel werden Aussagen ehemaliger Gefangener wiedergegeben, die von Vergewaltigungen, körperlicher Gewalt, Drohungen, sexueller Übergriffe und Erniedrigungen während ihrer Haft berichteten. Christoph verwies zudem auf Berichte von Organisationen wie Euromed Human Rights Monitor, Save the Children, B.T. Salem und The Committee to Protect the Journalists, die sexuellen Missbrauch und Misshandlungen palästinensischer Gefangene dokumentiert hätten. Darüber hinaus verwies er auf einen im vergangenen Jahr veröffentlichten 49-seitigen Bericht der Vereinten Nationen, in dem Israel beschuldigt wird, Palästinenser systematisch sexueller Folter auszusetzen. Dem Kolumnisten zufolge hätten einige ehemalige Gefangene zudem erklärt, israelische Behörden hätten sie nach ihrer Freilassung davor gewarnt, öffentlich über die erlebten Misshandlungen zu sprechen.
Das Jurymitglied der Filmfestspiele Cannes, Paul Leverty, hat gegenüber Hollywood gesagt, dass Schauspieler, die sich gegen Israels Völkermordkrieg im Gazastreifen aussprechen, auf eine schwarze Liste gesetzt wurden. In seiner Rede auf dem Filmfestival Liberty nannte er Namen wie Susan Sarandon, Javier Bardem und Mark Ruffalo als Beispiele. Der Drehbuchautor sagte, Hollywood solle sich für den Umgang mit pro-palästinensischen Stimmen schämen. Liberty lobte Khan dafür, dass Sarandon auf diesem diesjährigen Festivalplakat abgebildet wurde. Sarandon war nach Äußerungen bei einer pro-palästinensischen Kundgebung im Jahr 2023 heftiger Kritik ausgesetzt worden und hatte ihre Agentur verloren.
Nach Angaben französischer Behörden sei weiterhin unklar, ob der mit dem Ausbruch an Bord des Kreuzfahrtschiffes MV Hondius in Verbindung gebrachte Hantavirus-Stamm mutiert sei. Gesundheitsministerin Stephanie Rist erklärte, die Behörden seien eher beruhigt, warteten aber noch auf die vollständigen Sequenzierungsergebnisse. Die Weltgesundheitsorganisation teilte mit, es gebe bei dem Stamm bisher keine Anzeichen für Ungewöhnlichkeiten. Der Ausbruch wird mit dem an den Stamm des Hantavirus in Verbindung gebracht, der zuvor in Argentinien beobachtet wurde. Die Weltgesundheitsorganisation bestätigte 9 Fälle und warnte vor möglichen weiteren Infektionen.
Meinung.
umfangreiche türkische Sportler.
Heute erzählen wir Ihnen die Geschichte eines der größten Namen, den der türkische Motorsport der Welt geschenkt hat. Ein Fahrer, der die Grenzen des Bremsens ausreizt mit seinen ikonischen Stoppifiern, bei denen er in den Kurven das Hinterrad anhebt, zur Legende wurde und die sechsjährige Dominanz von Jarosław Rea beendete. Toprak Razgatlıoğlu. Von den Straßen Alanyas bis zu den großen Rennstrecken Europas, von Yamahas Werksteam bis zu historischen Siegen mit BMW, lassen Sie uns gemeinsam dieser außergewöhnlichen Reise lauschen. Toprak Razgatlıoğlu wurde am 16. Oktober 1996 in Alanya geboren. Sein Vater Arif Razgatlıoğlu war einer der bekanntesten Motorradakrobaten von Türkiye, bekannt als One Wheel Arif. Der kleine Toprak lernte seine ersten Fähigkeiten an der Seite seines Vaters, doch er wollte kein Akrobat werden, sondern ein Weltmeister. Diese Entschlossenheit, kombiniert mit der Unterstützung seines Managers und Mentors, des legendären Champions Kenan Sofuoğlu, machte den Erfolg unvermeidlich. Am 17. November 2017 verlor er seinen Vater bei einem tragischen Verkehrsunfall. Doch dieser Verlust wurde zu einer Quelle der Motivation. Jedes Rennen fährt er im Andenken an seinen Vater und er betont oft, dass er nicht alleine fährt, sondern gemeinsam mit dessen Geist. Sein internationales Talent stellte Toprak 2014 unter Beweis, als er beim Red Bull MotoGP Rookies Cup am Sachsenring gewann. 2015 wurde er Europameister in der Superstock 600. 2018 stieg er in die World SBT Superbike Weltmeisterschaft mit Puccetti Kawasaki ein und wurde in seiner ersten Saison zum Rookie des Jahres gewählt. 2019 gewann er in Manicur ein episches Rennen vom 16. Startplatz aus, ein Sieg, der ihm die Türen zum Yamaha Werksteam weit öffnete. Die Saison 2021 bot eines der größten Duelle in der Geschichte der World SBT. Auf der einen Seite der scheinbar unbesiegbare Jonathan Rea, auf der anderen ein junger Türke mit seinem ganz eigenen Stil. Die Entscheidung fiel auf der Strecke von Mandalika in Indonesien. Toprak krönte sich zum Weltmeister, beendete Yamahas lange Durchstrecke und ging als erster türkischer World SBT Champion in die Geschichte ein. Im Jahr 2024 wechselt er entgegen aller Zweifel zum BMW Motorradteam. Er zerstreute die Skepsis schnell, indem er bereits zu Saisonbeginn in Barcelona seinen ersten Sieg mit BMW holte. Es folgte eine Serie von 13 Siegen in Folge, ein neuer Weltrekord. Trotz eines schweren Sturzes in Manicur und einer Lungenverletzung zeigte er unglaubliche Stärke und sicherte sich in Jerez den Weltmeistertitel 2024. Es war der erste World SBT-Titel in der Geschichte von BMW. Was Toprak von seinen Rivalen unterscheidet, ist seine Meisterschaft in der Kunst des späten Bremsens. Während andere längst bremsen, hält er noch das Gas offen und legt sein Motorrad wie ein Tänzer in die Kurve. Seine Toprak-Feier, bei der er nach der Ziellinie das Hinterrad anhebt, ist inzwischen ein weltbekanntes Markenzeichen. Sein Erfolg basiert nicht nur auf Talent, sondern auch auf eiserner Disziplin. Er gehört zu einer Schule, die daran glaubt, dass Meisterschaften im Winter auf leeren Strecken gewonnen werden. Auf der Strecke von Kenan Sofuoğlu in Sakarya trainiert er selbst unter härtesten Bedingungen und entwickelt seine Technik ständig weiter. Trotz seines Ruhms bleibt er bescheiden und wird im gesamten Fahrerlager respektiert. Seine enge Bindung zur Familie und seine Treue zu seinen Wurzeln sind die wahre Quelle seiner Stärke. El Turco ist heute nicht nur in Türkei, sondern weltweit ein Phänomen. Motorradfans auf der ganzen Welt versuchen, seinen aggressiven, aber kontrollierten Fahrstil zu imitieren. Dass ein türkischer Fahrer auf einer so prestigeträchtigen Bühne mit technischer Intelligenz gegen finanzstarke Rivalen gewinnt, ist eine Inspiration für junge Talente weltweit. Dank ihm wird Türkei heute auch im Motorsport als aufstrebende Großmacht wahrgenommen. Die Geschichte von Toprak Razgat Oğlu ist eine Geschichte von Entschlossenheit, Talent und dem Versprechen eines Sohnes an seinen Vater. Es ist die Geschichte eines jungen Mannes aus Alanya, der die Giganten der Welt besiegt hat. Mit zwei Weltmeistertiteln, schwer zu brechenden Rekorden und dem Spitznamen El Turco ist er schon jetzt eine Legende. Auf Wiederhören.
Ruhmreiche türkische Sportler.
Ama tercih etmiyorum, denedim hiç tat almadım, orana kadar bekliyorum. Gururdan sevgi ölür mü? Yağmursuz çiçek büyür mü? Birkaç cümle, son bir bakış, bilinmez maceralara gidiyorsun can evinden. Ağlat beni, sana da bu yakışır. İnsan bu evde buna da alışır. Bela oldun zaten başıma. Kaç cümle, son bir bakış, bilinmez maceralara gidiyorsun can evinden. Ağlat beni, sana da bu yakışır. İnsan bu evde buna da alışır. Bela
yakışır. İnsan bu elbet, bu Hallo meine Damen und Herren, heute möchten wir einen Beitrag mit Ihnen teilen, den Sertac Aksan für TRT Haber verfasst hat. Darin geht es darum, wie Türkei auf den Meeren gewissermaßen eine neue Ära eingeläutet hat. Eine der wichtigsten Akteure hinter dem wachsenden globalen Einfluss von Türkei in den vergangenen Jahren ist die türkische Rüstungsindustrie. Ankara hat nicht nur an Land und in der Luft, sondern auch auf den Meeren die Türen zu einer neuen Epoche weit geöffnet. Natürlich denkt man dabei zuerst an Plattformen, die mit heimischen und nationalen Möglichkeiten produziert werden. Doch wenn man einen Schritt zurücktritt und das Gesamtbild betrachtet, erkennt man, dass Türkei die Meilensteine auf dem Weg von einer regionalen Macht hin zu einer globalen Seemacht legt. Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Ankara insbesondere in der Verteidigungsindustrie in den vergangenen Jahren in den Serienproduktionsmodus geschaltet hat. Überall sind die Zeichen dafür sichtbar. Nach jahrzehntelang gesammelten Erfahrungen arbeitet das entstandene Verteidigungsökosystem mittlerweile wie eine perfekt funktionierende Maschine. Genau an diesem Punkt sorgen auch die für die Mavi Vatan produzierten Plattformen für großes Aufsehen. Natürlich ist es kaum möglich, alle Projekte einzeln und im Detail aufzuzählen. Doch selbst wenn man die laufenden Vorhaben nur nach Gruppen ordnet, ergibt sich bereits ein beeindruckendes Bild. Zunächst wurde der erste Schritt für das nationale Flugzeugträgerprojekt gemacht, die Kızıl Elma von Türkiye auf den Meeren. Mit dem Stahlschnitt im Jahr 2026 begann offiziell auch die Bauphase. Der erste Block des lange erwarteten Luftverteidigungszerstörers TCG Kocatepe mit der Signatur Made in Türkiye wurde auf Kiel gelegt. Auch bei den Fregatten, die zu den wichtigsten Akteuren der türkischen Marine zählen, wurden bedeutende Fortschritte erzielt. In diesem Rahmen wurden das zweite, dritte, vierte und fünfte Schiff zu Wasser gelassen. Gleichzeitig wird der Bau des sechsten, siebten und achten Schiffes fortgesetzt. Auch bei den Hochseepatrouillenschiffen schreitet der Zeitpunkt schnell voran. In dieser Klasse befinden sich derzeit 6 Schiffe im aktiven Bau. Hinzu kommen 5 neue U-Boote. Ebenfalls im Bau befinden sich 8 neue Landungsschiffe, die künftig in der Mavi-Vatan-Flagge zeigen sollen. Darüber hinaus werden in verschiedenen Werften von Türkei nationale Minenjagdboote, nationale Schnellangriffsboote sowie Landungsschiffe der Bayraktar-Klasse produziert. Mit hochentwickelten Kriegsschiffen aus eigener Produktion hat Türkei große Aufmerksamkeit erregt und es geschafft, militärische Schiffe in mehr als 10 Länder zu exportieren, von Portugal bis Rumänien, von der Ukraine bis Pakistan. Derzeit wird mit voller Geschwindigkeit am Bau von insgesamt 41 Kriegsschiffen gearbeitet, davon 37 für die türkischen Streitkräfte und 4 für die Küstenwache. Entsprechend den Entscheidungen unter der Führung von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan soll in Kurze mit dem Bau von weiteren 9 Kriegsschiffen begonnen werden. Damit wird Türkei gleichzeitig 50 Kriegsschiffe bauen und ihre Position als eines der weltweit führenden Länder in diesem Bereich weiter festigen. Natürlich sind die produzierten Kriegsschiffe von enormer Bedeutung, doch die Angelegenheit allein auf die Zahl der Plattformen zu reduzieren, würde das Wesentliche verfehlen. Denn Türkei produziert diese Schiffe nicht einfach und zieht sich dann zurück. Sämtliche kritische Systeme, die auf diesen Schiffen eingesetzt werden, werden ebenfalls von türkischen Ingenieuren entwickelt. Waffen, Sensoren, kritische Munition und vor allem die Gefechtssoftware der Schiffe entstehen mit heimischen und nationalen Möglichkeiten. Doch damit nicht genug. Die türkische Marine integriert auch zahlreiche unbemannte Plattformen in ihre Struktur. Türkei ist weltweit das einzige Land, das bewaffnete Drohnen von einem Schiff mit kurzer Start- und Landebahn startet und landen lassen kann und nutzt die Möglichkeiten moderner Technologie bis ins Letzte aus. mit national entwickelten Torpedos, Raketen, Minen, Luftverteidigungssystemen und hochentwickelten Sonarsystemen setzt sich Türkei auch quantitativ immer deutlicher von ihren Konkurrenten ab. Die Entwicklung der türkischen Seemacht wird inzwischen nicht mehr als nur klassische Modernisierung verstanden, sondern vielmehr als ein Doktrinwechsel. Das bedeutet, nicht nur die Zahl der Schiffe wächst, sondern auch die Art und Weise, wie die Marine künftig Krieg führen wird, verändert sich grundlegend. Die Transformation, die Türkei in Mavi Vatan zeigt, liefert wichtige Hinweise darauf, welche Strategie Ankara kurz-, mittel- und langfristig verfolgt. Vor allem festigt Türkei, wie auch in anderen Bereichen, zunehmend die Position als ein Land, das nicht mehr von außen kauft, sondern selbst produziert. Diese Plattformen mit ihrem hohen Anteil an heimischer Produktion reduzieren nicht nur das Risiko möglicher Embargos erheblich, sondern bringen zugleich ein äußerst wertvolles Exportpotenzial mit sich. Türkei produziert gleichzeitig hochstrategische Plattformen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten und hebt sich mit dem eigen hochentwickelten Konzept der netzwerkzentrierten Kriegsführung deutlich von den umliegenden Staaten ab. Dieses neue Modell, das Land-, Luft- und Seestreitkräfte dieselbe Sprache sprechen lässt, entwickelt sich in Verbindung mit qualifiziertem Personal zu einer strategischen Macht, der nur schwer entgegenzutreten ist. Diese Erfolgsgeschichte von Türkei auf den Meeren wird Ankara auch auf den offenen Ozeanen zu einem starken Akteur machen. Und die Nachfahren von Barbaros Hayrettin werden nach langer Zeit in verschiedenen Regionen der Welt unsere Halbmond- und Sternflagge wieder mit großer Stärke wehen lassen. Auf Wiederhören.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge unserer Sendereihe Persönlichkeiten der türkischen Welt. In der heutigen Sendung befassen wir uns mit dem Thema von der Kälte Sibiriens ins Herz Aserbaidschans, Hüseyin Cavit. Sie hören eine Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek. Wenn der Körper eines Menschen in einem namenlosen Grab in Sibirien begraben wird, seine ein Leben lang verfassten und gesammelten Manuskripte zu Asche werden und seine Familie 7 Jahre lang in der Hoffnung lebt, ohne von seinem Tod zu wissen, wie überlebt dieser Name die Dunkelheit der Geschichte? Genau über diesen Namen, Hüseyin Cavit, werden wir heute sprechen. In der Nacht des 24. Oktober 1882 schien die Zeit in Nachtschiwan stillzustehen. Der Wind hatte sich gelegt und die Blätter waren verstummt. Die ersten Schluchzer des kleinen Hüseyin durchbrachen diese tiefe Stille. Sie waren nicht nur die Geburt eines Kindes, sondern die Vorboten eines Genies, das den geistigen Horizont der türkischen Welt erschüttern sollte. Doch das Echo dieser Stimme würde nicht nur durch literarische Erfolge, sondern auch durch einen epischen Widerstand mit der Feder gegen ideologische Tyrannei verewigt werden. Der Geist Hüseyin Cavits wurde nicht nur durch Bücher, sondern durch ein zivilisatorisches Projekt geprägt. Das Istanbul, das er 1906 betrat, war für ihn nicht nur eine Bildungsstation, sondern die Werkstatt der Cadidismusbewegung, die die Modernisierung der türkischen Welt zum Ziel hatte. Während er an der Darülfünun bei Größen wie Mehmet Akif Ersoy, Ceneb Şahabettin und Halit Ziya Uşaklıgil studierte, verfolgte er im Hintergrund sein tiefere Ideale.
Ismail Bey Gasparalı und Ali Bey Hüseyinzade führten gemeinsam mit Rıza Tevfik in dessen Haus in Kadıköy geheime Gespräche, die 3 Tage und 3 Nächte dauerten. Dabei wurde beschlossen, türkische Jugendliche aus Russland heimlich im Geist des Cadidismus in Istanbul auszubilden. Cavit war einer der brillantesten Vertreter dieses geistigen Erbes. Seine Ausschaltung war in Wirklichkeit ein strategischer Versuch, die starke sprachliche und literarische Brücke zwischen Aserbaidschan und Türkei zu zerstören, eine Tragödie des gemeinsamen Türkisch. In den 1920er Jahren zerstörte das Sowjetregime Moscheen, verbrannte Korane und versuchte über die Gesellschaft der Gottlosen die Menschen vom Glauben zu entfremden. In dieser Zeit des intensivsten geistigen Vernichtungsfeldzugs warf sich Cavit 1923 mit seinem Werk »Der Prophet« gewissermaßen ins Feuer. Dieses Werk war nicht nur ein literarischer Aufstand, sondern auch die Erklärung seiner philosophischen Haltung. Er stellte sich der blutigen Revolutionsauffassung der Bolschewiki entgegen und vertrat die Idee der Entwicklung, die die Reifung der menschlichen Seele und der Gesellschaft betont. Auf die Forderung des Regimes »Schreib, was wir wollen oder verschwinde«, antwortete er, indem er in der Dunkelheit jener Zeit das Leben des Propheten Mohammed und die Wahrheit niederschrieb, eine der erschütterndsten und gefährlichsten Entscheidungen, die ein Schriftsteller treffen konnte. In einer dunklen Nacht des Jahres 1937 wurde Cavit aus genau jenen Räumen gerissen, in denen er seine unsterblichen Werke verfasst hatte, und verhaftet. Die sowjetische Justiz hatte ihm den schwersten Vorwurf gemacht: Spionage. Allein seine Ausbildung in Istanbul und seine Verbindung zu Persönlichkeiten wie Mehmet Akif galten als ausreichender Beweis für Hochverrat. Bei seiner Verhaftung wurden nicht nur persönliche Gegenstände beschlagnahmt, sondern verlorene Schätze einer ganzen Nation. Der Ausdruck »eine Tasche voller Manuskripte«, den seine Tochter Turan Hanım später mit Trauer in den Protokollen erwähnte, war das Dokument der Vernichtung von Meisterwerken, deren Namen wir heute nur noch kennen. Zu den vom Regime verbrannten oder verlorenen Werken gehören »Attila«, »Genghis Khan«, »Die Rache des Iblis«. Diese Werke wurden von einer Mentalität, die sie nicht einmal der Aufzeichnung für würdig hielt, zu Asche gemacht. Nach Sibirien in die eisige Regionen von Magadan und Irkutsk verbannt, gab Cavit selbst unter unmenschlichen Bedingungen das Schreiben nie auf. Er hatte kein Papier für Briefe und hielt seine Gedanken auf Zeitungsrändern oder sogar auf schmutzigen Papierfetzen fest, in die Brot eingewickelt war. Diese zerfetzten Papiere trugen die reinste und würdevollste Form eines Genies. In einem seiner Briefe an seine Familie schrieb er: »Mir geht es gut, ich küsse dich und die Kinder, bring beim nächsten Mal 50 Manat Briefmarken mit.« Cavit starb am 5. Dezember 1941 in einem Gefängniskrankenhaus. Doch die erschütternde Wahrheit war, seine Familie erfuhr erst 7 Jahre später, 1948, von seinem Tod. Während dieser 7 Jahre lebten seine Frau und seine Kinder in der Hoffnung, dass er bei jedem Klopfen an die Tür zurückkehren würde. Die Sowjets begnügten sich nicht damit, ihn zu töten, sie wollten auch jede Spur und sein Grab auslöschen, doch 1982 wurde auf Initiative des damaligen aserbaidschanischen Staatschefs Haider Aliyev, der dabei ein großes politisches Risiko einging, Cavits Leichnam aus den gefrorenen Böden Sibiriens geborgen. Dieses Ereignis war nicht nur eine Überführung eines Leichnams, sondern, wie seine Tochter Turan Hanım es ausdrückte, Cavits größter Freispruch und ein historischer Sieg des aserbaidschanischen Nationalgeistes über den sowjetischen Druck. Die Rückführung seiner sterblichen Überreste nach Nachschichewan nach 41 Jahren war die Rückkehr von Gerechtigkeit und nationaler Identität aus der Eiswüste in die warme Umarmung der Heimat. Als Hüseyin Cavit sagte: »Selbst wenn Sie mich töten, werde ich weiterleben«, äußerte er keinen Wunsch, sondern sprach die Wahrheit aus. Während das Regime, das ihn der Spionage beschuldigte, seine Werke verbrannte und ihn in Sibirien dem Tod überließ, auf dem Müllhaufen der Geschichte landete, lebt Cavit heute in der vereinten Sprache und der unerlöschlichen Fackel der türkischen Welt weiter. Als größter Beweis dafür, dass die Feder eines Künstlers langlebiger ist als die Tyrannei eines Imperiums, schlägt Cavit weiterhin im Herzen der türkischen Welt. Sie hörten die Bewertung des Experten für internationale Beziehungen, Dr. Cemil Doğaç İpek.
Persönlichkeiten der türkischen Welt.
Yürüyorum şimdi patika yollarında aşkın rüzgarın yağmurun kollarında üşüyorum kalbimin sokağında bir hüzünlü şarkıyla karşılaştım bugün ısındım gözyaşımla yağmur yağar bu şehrin gözlerine yağmur yağar göz bebeğim sen giderken bu şehrin gözlerine yağmur yağar sevgilim sen giderken.
Aklın başında isyan edersin. Bir an öbürüne uymaz sevince aklın başında, isyan edersin. Bir an öbürüne uymaz sevince dağlara sevmeyi ay kırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrunda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim, bir değil bin naz. Dağlara sevmeyi aydırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrunda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim, bir değil bin naz. Başında isyan edersin, yaşayıp gidersin duygularında. Aklın başında isyan edersin, yaşayıp gidersin duygularında. Dağlara sevmeyi ay kırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrunda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim, bir değil bin naz. Dağlara sevmeyi ay kırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrunda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim, bir değil bin naz. Dağlara sevmeyi ay kırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrunda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim, bir değil bin naz. Dağlara sevmeyi ay kırmışım ben. Dönmem yolumdan, gönlüme uymaz. Uğrunda ayrılık göze almışım ben. Yapsan da güzelim.
Kalem kaşlı, eteği belinde gül de takmış, gül de takmış. Al dudaklar, mor sümbüller, öyle de güzel, ince de belli, ince de belli. Yar beline, beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden, beriden bakış atma, ah yerinde duramam. Ah yıkadım, kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı, sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Dedim ona, ey güzel, böyle mi geçer bu geceler, bu geceler? Neymiş anam, bizim bu keder, ne zamana kadar böyle gider, böyle gider? Yar beline, beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden birden bakış atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Yar beline, beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden birden bakış atma, ah yerinde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Yar beline, beline sarılamam, ah geceden duramam. Ah öteden birden bakış atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koynuma. Yar beline, beline...
Somit geht die Deutschfrage-Sendung von TRT zu Ende. Die Sendung wurde von Hussein Bol moderiert. Mit dem Wunsch, Sie wieder antreffen zu können, sagen wir auf Wiederhören.
Gepleyer, Türkiye'nin ses radyosu.